Wir kommen heute zu Apostelgeschichte 14. Bruno, kannst du vorlesen? Ab Vers 1, das ganze Kapitel. Jawohl, gerne.
Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und also redeten, dass eine große Menge, sowohl von Juden als auch von Griechen, glaubte. Die ungläubigen Juden aber reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen wider die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Worte seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzweit. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie. Als sie es inne wurden in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend. Und daselbst verkündigten sie das Evangelium. Und ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleibe an, der niemals gewandelt hatte. Dieser hörte Paulus reden, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme sprach: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus aber, welcher vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ, wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, stillten sie kaum die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, indem sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein, und des folgenden Tages zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. und von dannen segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werke, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern.
Danke. Wir haben das letzte Mal in Kapitel 13 gesehen, wie in diesem neuen Teil, der von Kapitel 13 bis Kapitel 16, Vers 5 geht, dass das Thema hier das Evangelium des Heils zu finden ist. Und wir haben gesehen, wie Lukas auf dieser ersten Missionsreise, die er da beschreibt, von Paulus und Barnabas, wie er an manchen Stationen nur gerade erwähnt, dass sie dort waren, dass sie dort vielleicht das Wort verkündigt haben, aber gar nichts davon erklärt und sagt, was hier verkündigt wurde. Und dann an anderen Orten wieder sehr ausführlich, wie zum Beispiel Antiochien in Pisidien, eine ausführliche Verkündigung des Wortes in der Synagoge wird hier dargestellt. Und auch jetzt in Kapitel 14 stellen wir dasselbe fest. Paulus kommt nach Ikonium. Es wird einfach gesagt, dass hier das Wort Gottes verkündigt wurde, dass eine große Menge zum Glauben gekommen ist. Wird aber nicht gesagt, was er dort gepredigt hat. Hingegen, sobald wir da nach Lystra kommen, plötzlich wird es wieder ausführlicher, da hören wir eine Verkündigung des Evangeliums, was da auch konkret mitgeteilt wurde. Woran liegt diese Auswahl? Das hängt damit zusammen, dass Lukas als Schreiber der Apostelgeschichte uns eine ganz bestimmte Botschaft in jedem Abschnitt weitergeben möchte. Und das, was wir in Kapitel 13 gesehen haben, das war ganz wichtig, um herauszustreichen, worum es geht. Der Apostel Paulus hat gepredigt, ein Evangelium verkündigt, durch das man errettet wird, allein durch Glauben, ohne Werke des Gesetzes. Wo steht das? Apostelgeschichte 13. Jawohl, schon vorher eigentlich? Nein, vorher? Vers 38, meinen Sie das mal? Nein? Das ist dann eher die Ankündigung des Gerichts für die, die nicht glauben. Ja. Wer liest mal von Leo vielleicht von Vers 38 bis 39?
So soll es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt.
Jawohl. Und das hat ja dann schlussendlich eine massive Gegenreaktion ausgelöst unter vielen Juden. Also das ging dann zu weit. Wenn er verkündigte, dass Jesus der Messias ist und so weiter, das wäre alles vielleicht noch akzeptabel gewesen, aber dann kommt er auf den Punkt, man wird nicht durch das Gesetz Moses, durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt vor Gott, sondern allein durch Glauben, gar nicht durch das Gesetz. Und das hat massive Reaktionen hervorgerufen. Und so sehen wir in diesem Kapitel 13 den Widerstand des orthodoxen Judentums gegenüber dem Evangelium des Heils. Genauso wie wir eigentlich in dem Abschnitt Kapitel 13, Verse 4 bis 12, dort hatten wir auch einen jüdischen Widerstand, aber das war kein orthodoxer Jude, sondern
Zauberer.
Ja, das war also was für ein Jude. Ja?
Friedrich.
Oder ein abgefallener Jude. Und so haben wir hier in diesem Kapitel 13 gewissermaßen den Widerstand des abgefallenen Judentums und des orthodoxen Judentums gegenüber dem Evangelium. Jetzt in Kapitel 14.
Orthodox heißt treu, oder?
Strenggläubig im traditionellen Sinn. Ja. Aber jetzt in Kapitel 14 kommt Apostel Paulus nun nicht zu Juden, sondern zu Heiden. Und in Lystra wird also besonders erzählt, was er da verkündigt hat. Das war nun ein Heidentum, das nicht gerade sehr gebildet war. Darum finden wir hier gewissermaßen einen primitiven Götzendienst. Es gibt einen intellektuellen Götzendienst, es gibt primitiven Götzendienst, alles ist Götzendienst. Hier haben wir so eine primitive Form. Also die Leute hier haben den Eindruck, als sie das Wunder sehen, das Paulus getan hatte, das sind die Götter. Vers 11, wer liest? Ja, Peter.
Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lakonisch, Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte.
Jawohl. Also, denken, das sind jetzt die Götter, die da gekommen sind. Warum haben sie wohl Barnabas als Zeus angeschaut und Paulus als Hermes? Zeus ist ja der oberste Gott der Griechen. Warum hat Barnabas diesen Platz bekommen und Paulus nur gerade Hermes?
Weil Hermes der Bote war und Paulus war der Bote, also der hat mehr geredet.
Der hat offensichtlich mehr geredet, darum wurde er als der Götterbote Hermes. Hermes, der von den Göttern her zu den Menschen gesprochen hat. Angeschaut, während Barnabas so im Hintergrund eben als der lenkende Obergott betrachtet wurde. Jetzt, der Priester da, des Zeus, der bringt die ganze Stadt dazu, dass man nun diesen beiden Evangelisten opfern will. Und eigentlich hätte... Wenn Paulus und Barnabas gesetzlose Leute gewesen wären, dann hätten die sich sagen können, lassen wir doch das zu. Jetzt ist unser ganzer Lebensabend ist gesichert. Klar. Die haben eine super Position in dieser Stadt, nicht? Als Götter und denen wird da geopfert und die haben also im Überfluss. Aber die Reaktion ist eben ganz anders. Vers 14.
Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen.
Jawohl. Also was haben sie spontan, wie haben sie reagiert?
Sie sind hinaus unter die Volksmenge gesprungen und haben ihre Kleider zerrissen.
Ja, also das Zeichen des tiefsten Entsetzens. Und das ist nun wichtig. Wir haben Kapitel 13 gesehen, die orthodoxen Juden hatten wohl den Eindruck, Paulus sei gewissermaßen gesetzlos. Denn er ruft die Leute auf, sie können nur gerettet werden durch Glauben und ganz getrennt von dem Einhalten des Gesetzes Moses. Das Einhalten des Gesetzes Moses bringt überhaupt keine Rechtfertigung vor Gott. Also das kann natürlich den Anschein der Gesetzlosigkeit erwecken. Und ich meine, dieses Missverständnis des Evangeliums, das hat es immer wieder gegeben, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Aber jetzt haben wir, stellt Lukas uns in diesem nächsten Kapitel eben die Situation da in Lystra dar und zeigt das Problem, wie Heiden genau das erste Gebot des Gesetzes massiv brechen. Und wie reagieren die Evangelisten, die das Evangelium des Heils bringen? Ganz entsetzt. Also sie sind nicht gesetzlos. Und es ist wirklich interessant, dass genau das erste Gebot des Gesetzes hier als Thema vorgestellt wird. Wir können das nachlesen in 2. Mose 20. Als das Volk Israel die 10 Gebote erhielt. Wer liest? Verse 1 bis 3.
Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin Jehova, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern. Noch weiter?
Ja, mach doch.
Am dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin, an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten.
Jawohl. Welches ist das erste Gebot?
Vers 4.
Wie?
Vers 4. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen.
Nein.
Vers 3.
Ja.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Das ist das erste Gebot. Und welches ist das zweite? Wie?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Also jetzt von den 10 Geboten. Ja, das ist dann die Zusammenfassung. Aber jetzt von den 10 Geboten, welches ist das zweite Gebot? Nein. Nein. Ja, das ist es. Das ist das zweite Gebot. Das haben wir jetzt auch gelesen. Darum, ich habe ja eigentlich gesagt, bis Vers 3 und dann hast du weitergelesen, das war gut. Denn das zweite Gebot geht eben auch um Götzendienst, aber spezifisch kein Götzenbild herstellen. Während das erste Gebot einfach prinzipiell keine anderen Götter, ob die nun dargestellt sind oder nicht, oder ob das Vorstellungen sind oder nicht, das sind auch falsche Götter. Also, das sind die zwei ersten Gebote. Und hier ging es nun nicht darum, dass sie ein Götzenbild gemacht haben, das sind einfach zwei Menschen, sind da Fremde in diese Stadt gekommen, aber die haben sie als Götter angeschaut, als falsche Götter neben dem einen wahren Gott. Und also die Reaktion, Paulus und Barnabas, sie verteidigen die Wahrheit des ersten Gebotes des Gesetzes und sind so entsetzt, dass sie ihre Kleider zerreißen. Und also...
Hat man sich das wörtlich vorzustellen?
Ja, Kleider zerreißen. Ja, ja.
Das gibt es ja öfters, also es sind ja mehrere Stellen, wo
ja.
sich Kleider zerreißen. Ist das damals so ein Ausdruck der
überhaupt, und überhaupt unter dem jüdischen Volk finden wir das immer wieder, das Zerreißen der Kleider in ganz spezifischen Situationen. Zum Beispiel auch, als der Herr Jesus vor dem hohen Priester war und die Frage beantwortet hat, bist du der Messias? Er sagte ja. Dann zerriss der hohe Priester in Entrüstung die Kleider.
Sehr befremdliche Vorstellung.
Ja. Ja, für unsere Kultur ist das völlig fremd, klar. Ja. Aber in der Kultur
oder?
Ist... Wie?
Das Obergewand.
Ja, ja, ja.
Aber das wird eigentlich gar nicht durch, oder?
Der hohe Priester nicht. Der hohe Priester nicht. Ja, ja, ja. Der war gesetzlos. In dem Moment, als er als oberster Richter den Herrn Jesus verurteilte, weil er gesagt hat, dass er der Messias ist, hat er gesetzlos gehandelt. Er durfte die Kleider nicht zerreißen. Ja. Nur nebenbei, es gibt etwa 30 Punkte in der Gerichtsverhandlung des Herrn Jesus, die waren gesetzlos. Ganz interessant, dieses Thema. Also gesetzlos im Blick auf die Bibel und gesetzlos im Blick auf die eigenen jüdischen Gesetze. So. Also, aber jetzt das Thema hier, diese Eiden brechen das erste Gebot und diese Evangelisten zeigen sich entsetzt. Das war doch ein ganz deutlicher Beweis gegenüber den Juden, dass sie nicht gesetzlos sind. Und da kommen ja auch wirklich die Juden dann von Antiochien, Vers 19. Die verfolgen ja Paulus und Barnabas. Und in welcher Situation haben sie sie da angetroffen in Antiochien? In welcher Verfassung war gerade Paulus und Barnabas noch? Ja, beziehungsweise was haben sie in dem Moment gemacht, als die kommen?
Vers 18, sie haben zu ihnen geredet. Sie wollten ihnen erklären, dass sie keine Götter sind.
Also die haben das immer noch fast nicht fertig gebracht, diese Leute endlich zur Vernunft zu bringen. Und in dem Moment kommen die Juden und was hätten die sagen können? Oh, es ist wirklich schrecklich, diese Heiden. So falsche Ideen haben und den einen wahren Gott nicht kennen. Jetzt könnten wir gerade Barnabas und Paulus unterstützen und auch zusagen, ja wirklich, ihr müsst von diesen falschen Göttern euch abwenden und den allein wahren Gott, den Schöpfer, anbeten und ihm allein dienen. Machen sie nicht? Was machen sie? Sie bringen einfach, die überreden die Leute, dass schlussendlich Paulus gesteinigt wird. Und so gibt es Menschen, denen offensichtlich denen es offensichtlich wichtiger ist, dass das Evangelium des Heils bekämpft werden kann, als dass Menschen errettet werden. Und oder die Wahrheit Gottes auch im Gesetz erkennen würden. Das ist doch wirklich drastisch. Einerseits eben diese Wut gegen Paulus in Kapitel 13, weil er sagt, man wird ohne Gesetz gerechtfertigt. Und dann, wenn er den Heiden sagt, dass sie gesetzlos sind, wird es überhaupt nicht unterstützt. Und die Heiden verpassen hier eine Chance. Die hätten unterstützt werden können, dass das wirklich schwere Sünde ist. Aber das möchte uns Lukas eben zeigen, wie widersprüchlich eben dieser Widerstand gegen das Evangelium ist. Dass es da gar nicht um die Wahrheit geht, sondern es geht um ganz andere Interessen. Es geht schlussendlich einfach um den Stolz des Menschen, selber etwas leisten zu können vor Gott, selber etwas zu sein. Ja, sind bis dahin noch Fragen?
Ja, ich habe so eine Detailfrage.
Ja?
Da steht aber Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hören sollten, sie ihre Kleider spannen hinaus unter die Wolken, in den Turm spannen die raus, oder wo waren die drin?
Ja gut, offensichtlich waren sie irgendwie an einer Stelle für sich und dann kommt die Volksmenge auf sie zu, oder? Und als sie so mit dem Opferstier und den Kränzen kommen, da springen sie ihnen quasi entgegen, mitten unter die Volksmenge. So. Und ja, Reinhold, wolltest du was sagen?
Ach, ich wollte eigentlich sagen, es ist interessant, wenn man hier die Freimütigkeit sieht, mit welcher sie das Evangelium verkündigt hatten. Diese Doppelwirkung. Einerseits gläubig geworden, andererseits sich die Ungläubige, wie sie sich formiert haben, wie sie Widerstand geleistet haben. Und das sehen wir auch in unseren Tagen in gleicher Weise. Und es ist eigentlich interessant, dass man sich da nicht entmutigen lässt. Und das ist das wunderbare Zeugnis hier, wie sie sich in allem wirklich auf den Herrn gestützt haben und wie der Herr dann durch Zeichen und Wunder mitwirkte, was wir ja in Markus 16 finden.
Ja.
Ich glaube, es ist für uns wirklich interessant, dass wir, wenn wir das Evangelium weitergeben, uns nicht entmutigen lassen, sondern wirklich fortfahren. Der Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Und ich denke, wenn hier Paulus gesteinigt wurde, dass sie gemeint haben, dass er also schon tot, dann fragt man sich vielleicht, warum hat der Herr, er sagt doch, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum hilft da der Herr nicht? Könnte man manchmal in einer misslichen Lage entmutigt fragen, aber das ist nicht so bei Paulus, sondern er geht in die nächste Stadt, verkündigt dort das Evangelium weiter und viele wurden dort dem Herrn gläubig.
Jawohl. Wir kommen gerade noch auf dieses Thema noch in den weiteren Versen mit dem Leiden der Gläubigen. Ja, sag nur.
Dieser eine Vers 17, wo hier steht, wiewohl er sich doch nicht ungezeugt gelassen hat. Da kann man doch vielleicht auch nicht Parallele sehen zu Römer 1, Vers 20.
Jawohl, lies doch vielleicht von Vers 18 an.
Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm dankbar brachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden.
Noch weiter? Ja, vielleicht noch Vers 23.
Sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.
Jawohl. Also warum hast du diese Stelle angeführt? Das musst du erklären.
Muss ich.
Darfst du.
Ja, weil hier da steht, dass Gott sich auf den Nationen nicht unbezeugt gelassen hat. Also das heißt, nicht nur im Volk Israel durch das Gesetz, sondern Gott macht sich ja auch offenbar durch das Gewisse, also bei den Heidevölkern, auch schon vorher.
Ja, wobei jetzt in dieser Stelle, was ist da wohl gemeint mit dem, wie Gott sich bezeugt hat? Ist das Gewissen oder was meint Paulus eher?
Ja, das Gemachte, was Gott geschaffen hat.
Ja, also ganz konkret, was erwähnt.
Regen, welcher den Himmel und die Erde, ja, und so weiter und dann.
Jawohl, also Regen und dann überhaupt das Wachstum der Nahrung.
Weil die Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte, das gehört alles gut dazu.
Auch die natürliche Fröhlichkeit des Menschen, ein Geschenk Gottes. Und das zeigt uns übrigens auch, dass es falsch ist zu denken, Ungläubige, die haben keine Freude. Man sagt manchmal so pauschal eben, du kannst erst Freude erleben, wenn du den Herrn kennst. Das stimmt nicht. Wie?
Das ist falsch.
Ist falsch, weil Gott gibt auch Ungläubigen Fröhlichkeit ins Herz. Aber was man sicher sagen kann, die Freude am Herrn, das ist eine Freude von ganz anderer Qualität. Und das kennen Ungläubige nicht. Überhaupt nicht. Aber diese Fröhlichkeit, hier ist sie gerade im Zusammenhang genannt mit Speise. Also überhaupt auch das Schöne, die Freude verbunden ist mit dem Essen und der Gemeinschaft beim Essen. Essen tut man normalerweise nicht allein, nach Möglichkeit. Und es ist dann eigentlich interessant, wenn mehrere zusammen essen, nicht? Und das ist auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hat Gott geschenkt und ist etwas, das den Menschen mit Freude erfüllt. Und das ist ein Zeichen der Güte Gottes gegen alle Menschen. Und darum kann man natürlich da auch hineinnehmen, auch die Beziehung in der Ehe ist auch ein Geschenk Gottes. Und auch Ungläubige können die Ehe erleben als etwas Bereicherndes, Beglückendes. Man hat oft so pauschal den Eindruck, ungläubige Ehen, die sind alle krumm und unglücklich, stimmt überhaupt nicht. Gut, in unserer Zeit nimmt das zu, das hat damit mit dem Zerfall der Moral zu tun, aber viele erleben auch diese Freude, die Gott hier gibt, denn auch die Freude, die man erlebt in der Familie, mit den Kindern, all diese Beziehungen, das hat Gott geschenkt und ist ein beständiges Zeugnis der Güte Gottes gegen den Menschen. Und darauf spricht also hier der Apostel Paulus an und zeigt also mir, wir sind ganz normale Menschen, die genau gleich empfinden wie ihr, Vers 15. Und jetzt müsst ihr von diesen nichtsnutzigen Götzen, müsst ihr euch wegwenden und den lebendigen Gott, euch dem lebendigen Gott hinwenden. Und wie stellt ihr den lebendigen Gott vor? Als Schöpfer. Das haben wir nicht gefunden in der evangelistischen Ansprache in der Synagoge in Antiochien. Warum nicht?
Weil es um was anderes ging.
Wie?
Da ging es um was anderes.
Ja, aber ist interessant zum Beispiel auch in Athen dann, wenn wir auf Kapitel 17 kommen, da beginnt er auch mit dem Schöpfer Gott. Und es geht ja auch dort wieder um etwas ganz anderes.
Weil das Kulturen sind, die einfach auch fixiert waren auf das, was sie umgeben hat. Und deswegen hat er das auch so betont.
Ja.
Also auch die Griechen in Athen, das waren ja Völker, die ihre Religion basiert haben auf das, was um sie herum war. Also die Götter waren irgendwo mit der Natur verbunden und sichtbar auch. Ne? Und deswegen hat er das auch so betont, dass Gott eben derjenige ist, der das, was ihr seht, geschaffen hat.
Aber wieso beginnt er bei den Juden nicht auch mit dem Schöpfergott? Das ist ja auch wichtig für die Juden. Das erste Kapitel beginnt ja auch schon mit dem Schöpfergott.
Das, was um sie herum war, mehr zweitrangig gewesen, sondern da war mehr der Gott mit seinen Gesetzen und mit seinen...
Ja, wobei aber eben die Tora selber, das Gesetz, beginnt mit der Schöpfungsgeschichte. Beziehungsweise die Juden kannten den Schöpfer. Man muss ihnen da gar nicht den Schöpfer predigen. Das ist der Punkt. Er muss hier beginnen mit dem, was sie eben nicht wissen. In Antiochien, die wussten doch alle, dass 1. Mose 1 absolute Wahrheit ist. War gar kein Problem, Schöpfung. Aber hier bei diesen Heiden war das Thema Schöpfung und Schöpfer Gott, das war ein Problem, das war eben gar nicht klar. Ja, den, desgleichen. Der Schöpfer Gott war nicht bekannt. Haben sie ja selber geschrieben auf den Altar, dem unbekannten Gott, nicht? Der war nicht bekannt, darum muss Gott zuerst als Schöpfer vorgestellt werden. Gut, man könnte sich fragen, ja, warum hat nicht gleich mit dem Rettergott ihn als Rettergott vorgestellt? Sie sagen können, Paulus, jetzt machst du doch einen Umweg. Du musst doch gleich aufs Zentrum kommen der Botschaft. Gar mit dem Kreuz anfangen. Und jetzt beginnt er damit mit der Schöpfung und so. Was sagt ihr dazu?
Damit macht er die Autorität klar.
Über. Ja, ja, das muss ja zuerst klar sein. Der Mensch kann sich gar nicht als Sünder erkennen und die Notwendigkeit des Kreuzes einsehen, wenn er nicht weiß, dass er dem Schöpfer gegenüber verantwortlich ist. Und als Geschöpf sich dem Schöpfer gegenüber verschuldet hat. Darum muss er also zuerst die Verantwortlichkeit der Menschen Gott gegenüber aufzeigen, gegenüber einem gütigen Gott, dem sie eben, der hat so viel durch Generationen hindurch Gutes getan und sie haben ihm keinen Dank dargebracht. Was wir gelesen haben in Römer 1, haben ihm keinen Dank dargebracht. Und das zeigt uns also, in einer Gesellschaft, wo der Schöpfergott nicht mehr bekannt ist, können wir nicht einfach mit dem Kreuz anfangen. Weil die Menschen kommen gar nicht raus, was soll das?
Erste und Zweite und die Königin, wenn man da so liest, wie die oft abgefallen sind von dem Schöpfergott,
oder halt also auch vom Gesetz und auch die zu den Wahls übergelaufen sind und auch bestimmte andere nichtige Götter angebetet haben, da kommt der Oder einfach auch, dass nicht alle Juden mit dem Schöpfergott, dass er ihnen eigentlich bekannt war.
Also, wer sagt dir das dazu?
Ich denke, das ist so wie bei uns halt auch. Das Wissen um den Schöpfergott geht einfach verloren, wenn eine Zeit lang nicht mehr geglaubt wird.
Ja, aber ich meine, jetzt, er spielt ja speziell jetzt auf die Situation der Juden und sagt, die hätten doch eigentlich auch nötig gehabt, dass man vom Schöpfergott spricht, und Paulus hat das gerade nicht getan bei den Juden. Nie, in keinem Fall. Die Situation war eben so. Wir finden das Problem des Götzendienstes im Volk Israel dauernd. Du erwähnst Chronika. Aber das ist so eindrücklich, immer vor dem babylonischen Exil war das. Die ganze Zeit vom Auszug des Ägypten bis zum babylonischen Exil war Götzendienst das Problem Nummer 1. Und dann kam die nationale Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft, wo alles zu Boden geschlagen wurde. Dann kamen sie ja zurück 70 Jahre später. Und sie haben von vorne begonnen, und was wir sehen in der Folge war Götzendienst normalerweise nicht mehr das Problem. Ganz interessant. Und zum Beispiel, es gibt noch andere Unterschiede, zum Beispiel Polygamie, auch die Vielweiberei finden wir auch nicht mehr so als ein Problem nach der babylonischen Gefangenschaft. Mischehen, ja. Gerade nach der Rückkehr, aber nicht mehr die Vielweiberei, die Polygamie. So hat also ganz Wesentliches geändert, und das Judentum war also damals speziell ans Wort Gottes angeheftet, ausgerichtet, aber in eine ganz andere Richtung falsch geworden. Indem sie nämlich das, was Gott in seinem Wort gesagt hatte, in völlig falsche Proportionen gebracht haben. Der Jesus macht ihnen einen Vorwurf: Ihr habt die wichtigsten Dinge, die Liebe Gottes, das Gericht, die Barmherzigkeit und so weiter, die habt ihr völlig vernachlässigt. Und ihr habt andere Dinge so groß und wichtig gemacht. Also völlige Verdrehung, Verschiebung, aber hochreligiös, und zwar eben im Blick auf die Bibel, aber schlussendlich auch so, dass man mit der Auslegung noch viele Gesetze hinzugetan hat, ohne dass man sich dessen bewusst war, dass man das getan hat. Und so sehen wir, das Problem war ein ganz anderes Problem zu dieser Zeit. Vor der babylonischen Gefangenschaft wäre das nötig gewesen. Und darum ein Elia, der hat natürlich gezeigt, wer ist der allein wahre Gott. Aber das war hier nicht mehr das Problem, sondern im Allgemeinen, eben, es gab hier schon auch ein abgefallenes Judentum, wie zum Beispiel der Magier, den wir in Kapitel 13 hatten. Aber es war eine Minderheit. Im Allgemeinen war das Volk sehr religiös, bibelverbunden, aber so verdreht, dass sie es gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie neben der Wahrheit sind.
Würde man das denn auch als eine Art Götzendienst bezeichnen können, wenn da zum Beispiel die Halacha viel wichtiger ist als das Wort, und wenn die eigenen Gesetze und Vorschriften so viel wichtiger genommen werden?
Ja, Götzendienst in dem Sinn, sie hätten ja nie gesagt, wir haben andere Götter, sondern wir wollen ja genau das tun, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir wollen mit der Halacha, das sind also diese Auslegungen, wie man das Gesetz einhalten muss, damit wollten wir nur sicherstellen, dass wir es auch wirklich genau nehmen. Also die Situation war ganz subtil. Aber der Punkt, den Sie ansprechen, ist genau treffend. Schlussendlich kamen Sie nämlich zu einem viel schlimmeren Punkt, als was der Götzendienst getan hat. Denn was haben sie gemacht? Das waren die Gesetzeslehrer, die hohen Priester, die den Herrn Jesus ans Kreuz brachten. Die also nicht nur Gott, dem allein wahren Gott den Rücken zugekehrt, das war der Götzendienst früher. Sie haben den allein wahren Gott ans Kreuz gebracht. Das muss man sich vorstellen. Das ist so viel massiver. Also sie haben schlussendlich sogar eben den Erlöser gekreuzigt und ganz bewusst nicht nur einfach sich von ihm abgewendet und sich nicht dafür interessiert, sondern gegen ihn gewendet. Und das alles im Namen von die Bibel ganz genau nehmen. Das ist wirklich, wirklich tragisch. Und das zeigt auch als Erklärung, warum dann in der Folge der Kreuzigung, da kam nicht eine 70-jährige Gefangenschaft. Was kam? Wie lang? Und die Zerstreuung? Nicht 70 Jahre Wegführung, sondern fast 2000 Jahre Exil unter den Völkern. Das macht deutlich, dass dort etwas geschehen ist, was alles Frühere noch übersteigt, viel schlimmer war als noch der Götzendienst damals.
Könnte man da eine Brücke finden zur heutigen Christenheit oder zur sogenannten Christenheit? Ich denke, der Herr Jesus sagt in Matthäus 13, dass das Reich der Himmel geworden ist am Ende, wo alles durchsäuert ist.
Jawohl.
Wir haben heute so viele christliche Gruppierungen und jeder meint ja auch, so wie er das macht, ist es richtig, dass man am Ende sogar noch von diesem Ding, wie heißt es, der Geist da von Kanada, dieses
Toronto-Segen,
das ist ja derart ein Niedergang. Und da fragt man sich dann auch, wo machen wir das heute besser? Wenn man bedenkt hier, die wahre Braut und dann die große Hure Babylon, die christuslose Christenheit, diese Vermischung, da frage ich mich, was machen wir heute anders, wie es damals war? Ich denke, dass man, eben wenn man nicht an dem Wort festhält, es steht geschrieben, in mancherlei Irrtümer fällt.
Ja, eben darum habe ich das auch so angedeutet, wie gefährlich es ist. Man kann nicht einfach denken, wir halten die Bibel fest und nur die Bibel, wir nehmen sie ganz genau. Man kann genauso auf ihr Wege kommen und sich dessen dann gar nicht bewusst sein. Einen Götzendiener kann man sehr einfach überführen, dass er auf dem falschen Weg ist. Aber jemand, der so wie das jüdische Volk damals auf Abwege gekommen ist, mit der Bibel in der Hand, das ist viel schwieriger.
Dieses Verdrehen der Proportionen und dieses Gewichten von Nichtigkeiten auch, so wie es die Juden ja damals gemacht haben, das ist ja im Grunde genommen das Problem, das wir heute in vielen Glaubensrichtungen haben, dass man die oftmals gar nicht so richtig kriegen kann, weil sie sich irgendwo doch nach der Bibel richten und nach dem Wort Gottes, aber total falsche Gewichtung setzen, wie zum Beispiel die neuapostolische Kirche, wie sie so überproportional dieses Aposteltum in Vordergrund stellen und da falsche Auslegungen bis heute hinein da quasi als ihren Leitsatz dann auch nehmen.
Ne? Und wo ist die Lösung des Problems? Das Hauptproblem war, es war eine äußere Beobachtung von gewissen Anordnungen, aber die persönliche Beziehung zum Herrn, die tagtägliche direkte Beziehung zum Herrn, ohne Mittlerschaft, das fehlte. Und das ist auch die Lösung für solche Probleme heute. Wir brauchen eine ganz eine intensiv gepflegte Beziehung zum Herrn, ganz persönlich. In allen Fragen immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Dass wir uns auch immer wieder fragen, prüfe mich und erforsche mich und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Also diese Bereitschaft, mit dem Herrn wirklich in Gemeinschaft und Beziehung zu leben, das bringt dann alle anderen Dinge eben in die richtigen Proportionen nach und nach. Also hier sehen wir jetzt eben auch wieder ganz krass, diese Juden waren also bereit, die Heiden zu unterstützen, einfach zur Ablehnung des Evangeliums, das ihnen das Heil gebracht hätte. Aber es kommt da sogar zur Steinigung von Paulus. Also das war ein ganz, ganz schrecklicher Einschnitt in seinem Leben. Und wenn wir denken an das Testament von Paulus, Wo ist das Testament von Paulus? Nein, da kommt er auch, auf diese Dinge zu sprechen, aber das Testament, wo ist das? Ja, das ist der letzte Brief, den wir von ihm haben. Das letzte Schriftstück ist also das Testament. In 2. Timotheus 3 Vers 10 schreibt er so als Abschiedsbrief aus der Todeszelle seinem Schüler Timotheus. Wer liest?
Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allem hat der Herr mich gerettet. Alle aber, auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.
Jawohl, bis da. Also am Ende seines Lebens erwähnt er noch eben diese Leiden, die ihm ganz besonders bitter in Erinnerung blieben. Und das sind gleich die ersten da aus seiner ersten Missionsreise. Antiochien, Ikonium und dann Lystra. Lystra mit der Steinigung. Erich, du hast 2. Korinther 11 erwähnt. Welche Verse sollen wir dort lesen?
Ja, da erwähnt er speziell die Steinigung, also das Wort Steinigung
kommt. Stimmt das? Ja. Oder vielleicht beginnt doch schon Vers 23.
Sind Sie Diener Christi? Ich rede aus dem Sinn. Ich über die Maßen.
Und jetzt kommt's.
In Mühen überschwänglicher, in Schlägen übermäßig, in Gefängnissen überschwänglicher, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal 45 Streiche weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Geschlecht, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich andringt, die Sorge um alle Versammlungen.
Danke. Ja, also da erwähnt er, 1-mal gesteinigt worden, Vers 25. Das ist dieses Erlebnis von Lystra, nebst all dem Schrecklichen, das er da durchgemacht hat. Und dann, was beeindruckt, sie meinen, er sei tot, und dann steht er einfach auf und geht wieder in die Stadt hinein. Also, ich meine, natürlich, das war die Hand des Herrn, aber es zeigt doch auch, dass der Mann eine unwahrscheinliche körperliche Konstitution gehabt hat. Das wird nicht nur hier deutlich, sondern ich kenne doch die Geschichte in Troas. Wie?
Mit der Schlange auf
den. Gut, aber das war ein Wunder. Das mit der Schlange war ein Wunder. Das war ja die Verheißung von Markus 16. Natürlich ein Biss, dass es ihnen nichts tun wird. Aber Troas, das war doch da, wo er gepredigt hat, bis wann? Ja, viele meinen bis Mitternacht. Aber das war nur die erste Hälfte.
Morgenstund?
Ja, ja, bis in die Frühe. Und dann am Morgen, was hat er gemacht? Ist er abgereist. der unwahrscheinlich, hat frei nachgemacht, durchgepredigt und am anderen Tag geht er weiter auf die Reise zu Fuß. Also das muss wirklich eine ganz außergewöhnlich kräftige Person gewesen sein. Aber auch das ein Geschenk des Herrn. Auch körperliche Fähigkeit für die Aufgaben, die uns der Herr gibt, das ist eine Gnade.
Aber er hat doch gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Ja.
Das heißt, die Kraft muss er nur vom Herrn.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, man kann doch sagen, dass er in dieser natürliche Gesundheit ist ja auch vom Herrn, nicht?
Ja, und wie war das mit dem Pool da in dem Fleisch, den man gehabt hat? Da hat er doch gemeint, es ging so gar nicht.
Dieses Leiden, das er ja nicht genau nennt, was es ist, was es war, ja, das war sicher etwas, das ihm dauernd Mühe gemacht hat, aber nicht so, dass er dann seine Aufgaben nicht hätte erfüllen können. Nun, er geht jetzt weiter. Die erste Missionsreise findet uns den Abschluss, dass sie nochmal zurückkehren. Und all diese gegründeten Versammlungen, bisher gegründeten Versammlungen, nochmals besuchen. Sie gehen zurück nach Lystra, Ikonium, Antiochien. Und was machen sie dort?
Stärken die Seele der Jünger.
Jawohl, und?
Ermahnten sie.
Zu was?
Dass sie im Glauben bleiben.
Jawohl. Und das ist doch interessant. Sie führen sie weiter im Glauben, dass sie wirklich in Entschiedenheit an dem Wort Gottes festhalten und ihr Leben ganz genau nach Gottes Wort ausrichten. Es heißt ja da, dass sie verharren im Glauben. Das ist ja mit bestimmtem Artikel. Nicht einfach, dass sie in Glauben verharren. Auf Deutsch kann man den Unterschied allerdings nicht machen. Aber ich muss das zeigen vom Grundtext her. Es könnte heißen, in Glauben verharren oder in dem Glauben verharren. Wenn es heißen würde, in Glauben verharren, wörtlich, dann würde das würde bedeuten, dass sie einfach im Vertrauen und im Glauben an den Herrn, dass sie da verharren. Aber in dem Glauben, mit Artikel, das meint, dass sie die biblischen Wahrheiten festhalten und darin verharren. Auf Deutsch können wir den Unterschied nicht machen, auf Englisch kann man das sehr gut. Was heißt Glaube im Sinn von Vertrauen und dann Glauben im Sinn von Glaubensgut? Faith und Believes. Believes, das ist das Glaubensgut. Und hier geht es nun darum, dass sie im Glaubensgut verharren. Und das zeigt nun wieder, der Vorwurf der Gesetzlosigkeit ist völlig daneben, denn sie führen sie eben zur Verbindlichkeit gegenüber dem Wort Gottes. Aber das ist nicht das Mittel, um errettet zu werden. Sondern diese Verbindlichkeit dem Wort Gottes gegenüber, das ist die Folge der Errettung, indem sie sehen, wir können ja von uns aus nicht das tun, was Gott will. Und dann sogar verharren durch viele Trübsale hindurch, um dann in das Ziel, das Reich Gottes, zu kommen. Aber auch da wieder, diese Trübsale sind nicht das Mittel, um errettet zu werden, sondern gerettete Menschen gehen durch Trübsale hindurch, um schlussendlich ins Reich Gottes zu kommen. Ach, da ist die Reihenfolge ist ganz entscheidend. Und was einen beeindruckt, da kommt ein Mann auf Besuch und ermahnt nun eben die Gläubigen, sie sollen verharren in den Glaubenswahrheiten des Wortes Gottes. Sie müssen durch viele Nöte hindurchgehen. Der Mann, der das erklärt, ist eben kommt eben erst von einer Steinigung zurück. Das ist ganz gewaltig. Also er hat das wirklich erlebt, was das heißt, Trübsale, viele Trübsale. Und dann Vers 23, was machen sie dort?
Singen, aber in
Nein, nur einfach sagen, was sie tun. Nicht
sie beteten und fasteten und befahlen sie den Herrn an.
Ja.
An den sie gläubig geworden waren.
Aber der Hauptpunkt.
Älteste Einsatz.
Sie ordneten.
Ja. Sie wählten Älteste. Also wer wählte die Ältesten?
Die Apostel.
Ja, also sie, das wäre der Apostel Paulus und Barnabas. Wer wählte nicht? Die Gemeinde wählte nicht. Also wir finden im ganzen Neuen Testament keinen Hinweis darauf, dass die Gemeinde, die Versammlung Älteste wählen könnte. Sondern wir finden hier vielmehr ein Apostel mit seinem Begleiter zusammen wählt Älteste. Wir haben noch einen Fall in Titus 1, wo Titus von dem Apostel Paulus abgesandt wird, um Älteste einzusetzen. Titus 1, Vers 5. Oder es ist schon, ich habe die Zeit verpasst. Wir sollten jetzt 10 Minuten Pause machen. Dann fahren wir mit den Ältesten in Titus 1 weiter. Vers 5 stehen geblieben. Wer liest uns?
Deswegen ließ ich dich nun Räter, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, die ich dir geboten habe.
Dann lesen wir noch, wie die Ältesten sein müssen. Ja?
Okay. Wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf das er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.
Danke. Also nach dieser Stelle, wer stellt Älteste an? Ja, Titus. Und Titus als Abgesandter des Apostels Paulus. Also Paulus sendet ihn, das zu tun. Wiederum eben nicht die Gemeinde, nicht die Versammlung, die Welt, sondern letztlich in apostolischer Autorität wird das getan. Und dann bleibt ja nur noch die eine Stelle übrig in Apostelgeschichte 20, wo über das Einsetzen von Ältesten gesprochen wird. Es geht da um die Rede, die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und was sagt er in Vers 28? Bruno, liest du?
Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen.
Jawohl. Ja, geht es hier um Älteste?
In Vers 17 sieht man, dass ja die Ältesten versammelt waren und die werden hier als Aufseher genannt.
Jawohl. Das Wort Aufseher auf Griechisch, wie heißt das? Episkopos. Und das hat gegeben im Deutschen Bischof. Nicht das E fällt weg, Biskop. Die Endung Os, die griechische Endung abstreichen, Biskop, Bischof. Das hat im Laufe der Zeit das Wort Bischof ergeben. Und interessant ist ja, also hier ist deutlich, dass ein Presbyter, das ist das Wort für Ältester, Presbyteros, das ist, wird gleichgestellt mit einem Bischof. Also ein Ältester und ein Bischof ist dasselbe. Interessant, dass im Laufe der Kirchengeschichte wurden da zwei verschiedene Ämter draus gemacht, was also nicht der biblischen Darstellung entspricht. Presbyteros ist eigentlich ein Komparativ. Komparativ ist groß, größer, am größten. Nicht größer, das ist der Komparativ. Und Presbyteros heißt eigentlich älterer. Und bedeutet daher einfach ein relativ bejahrter Mann, also ein reifer Mann. Ist also nicht wie, das Deutsche würde eigentlich ausdrücken, ein Ältester ist jemand, der am ältesten ist in einer Gemeinde, an Jahren. Aber das ist nicht der Sinn, es meint einfach ein gereifter Mann und ist also gleichzusetzen mit einem Aufseher, das ist das Wort Bischof. Und dieser Aufseherdienst hat etwas zu tun mit Hüten, nicht mit Hirtendienst in der örtlichen Versammlung, danach Vers 28. Jetzt, wer hat diese Ältesten, diese Bischöfe eingesetzt?
Der Heilige Geist.
Ja, also wieder nicht die Gemeinde von Ephesus. Hier der Heilige Geist selbst.
Warum steht denn, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, wenn es doch der Heilige Geist ist, der sie einsetzt?
Gut, jetzt haben wir eigentlich zwei Seiten. Die Einsetzung durch die apostolische Einsetzung, die war sichtbar. Die Einsetzung durch den Heiligen Geist, die
sichtbar.
Ja. Beziehungsweise nur indirekt sichtbar. Wie war sie indirekt sichtbar?
Indem sie wirklich hinreichendes Zeugnis hatten, das heißt, die Wahl kommt von oben.
Beziehungsweise, indem man sehen konnte, dass der Heilige Geist auch diese Qualitäten in ihnen gewirkt hat, die wir gelesen haben. Und das sind ja wirklich... Das ist ein ganz hoher Maßstab, was wir gelesen haben, jemand untadelig ist.
Ja, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf,
ja?
wie haben wir uns das heute vorzustellen, wie so eine Ältestenwahl aussieht? Also wir kommen ja jetzt, aus der baptistischen Gemeinde, da ist es ja von der Organisation auch ein bisschen vereinfachter.
Ja.
Und wie hat da die Wahl dann auszusehen? Ich meine, also, den Heiligen Geist, dann muss das ja noch von irgendwoher bestätigt werden oder anerkannt werden. Von
jawohl, jawohl.
Wie soll das da aussehen?
Also, ich wollte jetzt mal den biblischen Bestand aufzeigen, was wir an Stellen überhaupt haben, was Aussagen. Wir finden also eine Einsetzung durch Menschen, aber das ist mit apostolischer Autorität versehen und dann die Einsetzung durch den Heiligen Geist. Jetzt, das Problem ist, wir haben heute diese apostolische Autorität nicht mehr da, weil es keine Apostel mehr gibt. Die können also nicht selber einsetzen. Es gibt keine Apostel, die selber einsetzen könnten. Es gibt keine Abgesandten von Aposteln, die einsetzen könnten. Also fällt dieser Aspekt der Wahl fällt weg. Aber die Einsetzung durch den Heiligen Geist, die ist natürlich nach wie vor da. Und wenn Gott also in Brüdern, in einer örtlichen Gemeinde, solche Qualitäten wirkt, wie wir es da aufgezählt finden, und auch in 1. Timotheus 3 haben wir noch eine ergänzende Liste, zum Teil entspricht es, zum Teil haben wir Ergänzungen in diesen beiden Stellen. Wir können das aufschlagen, 1. Timotheus 3, Vers 1, wer liest bis 7? Ja, lesen Sie.
Das ist gewisslich wahr. So jemand ein Bischofamt begehrt, der begehrt ein köstliches Werk. Es soll aber ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft. Nicht ein Weinsäufer, nicht rauchen, nicht unehrlich an Tieren treiben, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geizig. Der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit. So aber jemand seinem eigenen Hause nicht weiß, vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes Gott versorgen?
Ja, wie 7.
Nicht ein Neuling, auf das er sich nicht aufblase und ins Urteil des Lästerers falle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf das er nicht falle, dem Lästerer den Schmach und Schmach verspricht.
Danke. Also, schön, Ihre Übersetzung sagt, wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, oder Bischofsamt, ja, Elberfelder Aufseherdienst, jetzt sehen wir, dass Aufseher und Bischof eben dasselbe ist. Was ich so toll finde an dieser Stelle ist, der Bischof muss unter anderem seine Kinder in Unterwürfigkeit halten. Das steht auch in der katholischen Bibel.
Ja, aber heißt das, er muss eine Frau haben? Oder heißt das nur, weil es einer steht, nur über Sperrenfugt? Also wenn er eine Frau hat, dann nur eine.
Das ist auf jeden Fall klar. Nur eine Frau. Also zum Beispiel jemand, der in Polygamie gelebt hatte und zum Glauben kam, der konnte nie Ältester sein.
Aber dass er verheiratet sein muss, kann man auch nicht
Doch wird aber deutlich, wenn er so insistiert, wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Also das, ich denke, dass es tatsächlich eine Voraussetzung ist. Und es ist auch interessant, auch in Titus 1 werden die Kinder auch wieder erwähnt. Der gläubige Kinder hat. Wie?
Es wird auch gleich als erstes.
Sehr früh wenigstens, ja, zuerst kam untadelig und dann eines weibes Mann, jawohl. Wobei eines ist ein Zahlwort dort, nicht? Eines, man müsste so betonen beim Lesen, eines weibes Mann. Und also zum Beispiel auch ein Geschiedener käme dann auch nicht in Frage für ein Ältestenamt. Aber das mit den Kindern ist ganz wichtig, denn ich glaube, dass es eine Voraussetzung ist für das Ältestenamt. Jemand, der nie Kinder gehabt hat in seinem Leben, der versteht viele Probleme der Kinder und Jugendlichen nicht. Höchstens theoretisch. Und gerade für den Ältestendienst in der örtlichen Gemeindeversammlung ist das ganz entscheidend. Und wichtig, dass man auch solche Probleme erlebt hat, wie dann zum Beispiel Teenager, wie die plötzlich ausrasten können, oder? Und wie die plötzlich so komische Ideen bekommen. Und dann erlebt man, dass man die nicht einfach sagen kann, so geht das nicht. Ihr kleidet und euch genauso, wie ich das mir vorstelle als Vater. Merkt man, dass schlussendlich das geht nicht. Also als Familienvater muss man erleben so viele Überraschungen und muss mit Realitäten leben, mit denen fertig werden. Und das sind garantiert eben ganz entscheidende Voraussetzungen, die jemanden prägen und formen, um schlussendlich so einen Dienst überhaupt tun zu können. Und wenn man Kinder erzieht, dann lernt man auch das Problem der Konfliktlösung. Gut, das muss man auch schon lernen in der Ehe, oder? Und sonst. Aber mit den Kindern ist das eigentlich eine dauernde Sache. Und ein Ältester muss ja gerade fähig sein, eben auch Versammlungskonflikte hier in beratender Weise lösen zu können. Also ist das gerade ein sehr, sehr entscheidender Aspekt. Und eben, was ich sagte, steht auch in der katholischen Bibel. Das ist schon ganz krass, wie man das verdrehen konnte und das Zölibat einführte.
Was mir da auffällt, ist, wenn einer so ein Amt begehrt, also kann doch offensichtlich unter Brüdern diesen Wunsch nach diesem Amt da sein.
Ja.
Das ist ganz legal. Oder?
Ja.
Und dann muss es geprüft werden, wohl von anderen, ob er denn diesem hohen Standard entspricht.
Ja, jetzt kommt eben die praktische Seite für heute nicht.
Ja.
Für die biblische Zeit ist es klar. Jetzt, wie sollen wir das heute machen? Also jemand, der vom Heiligen Geist eingesetzt ist, der wird diese Qualitäten vorweisen in seinem Leben. Und dann haben wir eine Stelle in 1. Thessalonicher 5. Die dann eigentlich sehr aktuell ist für unsere Situation. Wiewohl geschrieben in apostolischer Zeit noch. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wer liest?
Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Wertes willen.
Jawohl. Also was wird gesagt jetzt von der Versammlung als Ganzes?
Dass man sie anerkennen soll.
Ja. Ist also nicht das gleiche wie wählen, dass man quasi eine Abstimmung macht, sondern anerkennen, dass man sieht, das ist jemand, der hat ja wirklich die Qualitäten. Und dadurch wird er ausgewiesen durch seine moralische Autorität, durch seine moralischen Qualitäten, dass er von dem Heiligen Geist eingesetzt ist. Er hat in dem Sinn nicht mehr die, wie zu apostolischer Zeit, eine formelle Anerkennung, aber durchaus eine sehr starke moralische. Und das bringt aber für unsere Zeit auch Vorteile. Denn man stellt sich den Fall vor, jemand hat diese Qualitäten, er macht einen Ältestendienst und kommt aber von diesem Kurs ab. Ist ja möglich, nicht? 1. Timotheus 5 spricht zum Beispiel, Älteste, welche sündigen. Und das ist sogar ein, im Griechischen ein Durativ, welche sündigend sind. Also wirklich auf eine, nicht nur einfach einen Fehler gemacht in einem Moment, sondern die wirklich auf einem ganz falschen Kurs sind. Sagt dann Paulus, die sollst du nur unter Zuhilfenahme von Zeugen und dann öffentlich überführen. Vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Aber das Problem, also wenn ein Ältester dann von diesen moralischen Qualitäten abkommt, ja, heute brauchen wir ihm dann nicht mehr die formelle Anerkennung zu erziehen, weil er sie nie hatte. Und wenn er die moralischen Qualitäten verliert, dann ist er automatisch disqualifiziert. Wir müssen ihn also nicht mehr abwählen. Aber er verliert dadurch, nicht nur, dass er einzelne Fehler macht, aber dass man einfach sieht, diese Qualitäten sind gar nicht mehr da. Er wird zum Beispiel eigenmächtig. Titus 1. Nicht eigenmächtig. Er wird eigenmächtig. Tja, dann disqualifiziert er sich als Ältester.
So wird das aber nicht gehandhabt, gell?
Kommt darauf an, wo?
Also bei uns aber nicht.
Ja,
dann
gut.
Dann sind die gewählt oder bestätigt, sagen wir mal. Die werden vorgeschlagen vom Pastor und denen, die jetzt Älteste sind.
Jawohl.
Vorgeschlagen und dann werden sie gewählt, bestätigt von der Gemeinde für 4 Jahre oder was weiß ich, für 3 Jahre. Und wenn also da zum Beispiel einer von diesem Standard abweicht,
jawohl, dann nach 4 Jahren hätte er dann die Chance.
Es müssten also schon gravierende Dinge sein, gell? dass so einer dann nicht mehr in dem Dienst sein kann. Aber wenn das Dinge sind, die nicht so sichtbar werden,
jawohl.
Wie zum Beispiel, dass sie in seinem Hause vorstehen oder so, also diese Dinge, die auch mehr so ins Private reingehen.
Jawohl.
Das sind Sachen, die sind da nicht so, das wird dann eher so ein bisschen, ja,
kaschiert
und in einem kleinen Kreis dann. Aber so diese Tatsache, dass dieser Fehlweg oder dieses Fehlverhalten dann auch wirklich öffentlich zur Sprache gebracht wird in der Gemeinde, das ist schon gefallen.
Nee.
Und da kann doch dann wahrscheinlich auch.
Ist das nicht auch vielleicht unterschiedlich dann von Gemeinde zu Gemeinde?
Ja, also
eventuell. Was ihr erlebt habt, ja. Aber wir können die Stelle vielleicht auch noch aufschlagen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Nein, ich meine eigentlich Vers 19. Wer liest? Friedrich, vielleicht du?
Wider einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der sündigen Überführer vor allem, auf das auch die übrigen Furcht haben.
Jawohl. Hier haben wir eben das Anklagenehmen. Das geht also nicht auf einen Einzelnen hin, sondern es braucht zwei oder drei Zeugen. Und dann eben die da sündigen, das ist ein Partizip Präsens, das heißt, die am Sündigen sind, überführe vor allen, also da öffentlich. Das ist ja etwas, was sonst nicht getan wird unter Gläubigen. Darf nicht geschehen werden. Denn man kann eigentlich sagen, Sünde muss in der Weise wieder in Ordnung gebracht werden, wie sie auch begangen ist. Also etwas, das quasi zwischenmenschlich war, zwischen zwei Leuten, das muss zwischen ihnen in Ordnung gebracht werden, dem Herrn bekannt werden und zwischen ihnen in Ordnung gebracht. Aber es ist nicht so, dass man das die ganze Gemeinde wissen soll. Aber Älteste der Sündigen, da geht es doch auch um ein Fehlverhalten im Blick auf ihren Dienst und das hat Bedeutung für alle. Und ihr Dienst ist sowieso auch öffentlich in dem Sinn für die ganze Gemeinde. Darum hier also dieser ganz spezielle Fall, dass sie dann auch öffentlich überführt werden müssen.
Hat nicht Paulus mal dem Petrus ins Angesicht widerstanden?
Das war genau eine solche ähnliche Situation. Dort Petrus als Apostel, nicht als Ältester. Und Petrus hat sich also dort falsch verhalten, aber das hatte Konsequenzen im Blick auf all die Mitgeschwister dort in Antiochien und deshalb überführte er ihn öffentlich. Und Petrus hat ihm das offensichtlich nicht übel genommen, denn in seinem letzten Brief schreibt er, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Schön. Also das ist der biblische Befund und so können wir also sagen, jemand, der dann diese Qualitäten verliert, der verliert gewissermaßen auch eben die moralische Autorität als Ältester. Und es ist wichtig, Ältester ist also nicht jemand, der so mit dem Finger die anderen unterdrückt, das ist eben gar nicht der Älteste, sondern so wie Petrus auch sagt, von den Ältesten nicht als die da herrschen. Ich kann das noch aufschlagen, 1. Petrus 5. Vers 2, er spricht zu den Ältesten.
Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid.
Jawohl. Also ganz, ganz eindrücklich nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern eben als Vorbilder. Das heißt, dass das Typische am Ältesten ist, dass er so handelt wie die israelischen Offiziere. Follow me. Das war ja das Motto, zum Beispiel auch im Sechstagekrieg. Offiziere sagen ihren Soldaten, folgt mir. Und darum kommen ja in israelischen Kriegen verglichen zu anderen Nationen eine sehr hohe Anzahl an Offizieren ums Leben. Weil die sind nicht wie bei uns geht, sondern die gehen voran. Die ziehen in den Kampf. Und das ist einer der Gründe, warum die israelische Armee immer so erfolgreich war. Dass also die Führer selber als Vorbilder in den Kampf gehen. Es gibt noch andere Faktoren und natürlich die Hand Gottes. Aber ganz konkret, und das ist dann genau das Prinzip auch des Ältesten, ist nicht, der sagt, geht, macht das, sondern der als Vorbild andere anreizt, mitzieht durch das überzeugende Beispiel.
Sogar nicht nur in der Gemeinde, sondern auch nach außen hin. Sondern vorhin gewesen.
Also, der ein gutes Zeugnis haben muss nach außen hin,
nicht? Nach außen, damit er nicht unter die Lästerer.
Jawohl. Also, das ist sehr wichtig. Es kann nicht jemand sein, der zum Beispiel in der Welt verrufen ist, weil er sich nicht irgendwie nicht recht benommen hat. Der kann auch nicht Ältester sein. Das ist der Gedanke. 1. Timotheus 3. Vers 7. Er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Ja.
Das heißt, um Ältester zu sein, setzt es ein Theologiestudium voraus.
Ja, wo hast du jetzt das gelesen in der Liste?
Ich meine, Theologie heißt ja eigentlich von Gott belehrt. Ja. Das war in der Stille, nicht so irgendwo an der Universität.
Ja, also da, was gesagt wird, lehrfähig. Haben wir gelesen,
kein nicht? Neuling,
kein Neuling, jawohl, natürlich. Er muss natürlich auch eine Bibelkenntnis mit sich bringen, die, dass er sogar eben auch das Wort Gottes hinüberbringt. Das heißt, lehrfähig sein. Das heißt nämlich nicht nur einfach extrem viel Wissen. Lehrfähig heißt, dass biblische Lehre hinüberbringen, dass andere es auch verstehen. Das ist Lehrfähigkeit.
Kann man eigentlich sagen, dass, oder kann man das über, ob es überhaupt noch Ältesten gibt, die es damals eingesetzt wurde von den Aposteln, heute, das kann man eigentlich nicht mehr sagen.
Ja, es gibt keine apostolisch formal eingesetzte, aber vom Heiligen Geist eingesetzt. Aber wenn wir zurückkommen zu Apostelgeschichte 14, sehen wir noch etwas Wichtiges. Wann wurden diese Ältesten eingesetzt? Von Paulus und Barnabas?
Nicht gleich am Anfang, sondern
Das waren also schon Versammlungen Gottes, Gemeinden Gottes. Das heißt, eine örtliche Gemeinde, dass sie eine Gemeinde im Sinne des Neuen Testamentes sein kann, setzt nicht voraus, dass sie Älteste hat. Das waren schon Gemeinden, auch ohne Älteste. Eine kleine Nuance, die wir daraus lernen können. Die waren ja alle jung im Glauben, die konnten gar noch die Älteste sein. Haben wir ja gelesen, nicht ein Neuling, 1. Timotheus 3. Also, aber die konnten schon Versammlungen Gottes sein, obwohl sie keine Ältesten hatten.
Das heißt, Älteste können in einer Versammlung sein, ohne dass sie gewählt sind. Also bestätigt von Brüdern. Das heißt, weil sie vom Herrn so zubereitet sind, dass sie wirklich nur noch der Zustimmung oder der Wahl bedürfen.
Ja, nicht wahr, sondern die Anerkennung. Und ich meine, indem sie eben Hirtendienst ausüben in der örtlichen Gemeinde und wirklich einzeln nachgehen, sie pflegen durch ihr Beispiel die Gemeinde eben auf dem guten Weg mitziehen, ja, dadurch kommt dann auch die Anerkennung in einem Prozess zustande. Ja, und so kommen wir dann zum Schluss der ersten Missionreise. Paulus und Barnabas kommen also wieder zurück nach Antiochien und berichten, was?
Darf ich nochmal an die Frage erinnern von Vers 8? 18, Apostelgeschichte 14.
Jawohl. Warte, du dann, ich komme gleich darauf. Ich schließe das ab und dann kommen wir auf diese Frage, damit wir rechtzeitig beenden können. Also sie kommen zurück nach Antiochien und was erzählen sie?
Alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe.
Jawohl. Also sie erzählen nicht, was sie Großartiges getan haben, sondern was Gott mit ihnen getan hat.
Okay.
durch sie gingen.
Jawohl, genau. Wir haben ein anderes Beispiel noch, wo sie erzählen, wo Paulus erzählt, Apostelgeschichte 21, Vers 19. Liest das auch noch, Herbert?
Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er einen nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte.
Reaktion?
Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und
ja, danke. Danke. Also auch da schön, er sagt, was Gott getan hat, durch seinen Dienst. Das schon. Also, es ist möglich, von dem zu sprechen, was man getan hat, aber der Akzent muss darauf liegen, was Gott getan hat. Und die Reaktion ist dann auch spontan. Sie verherrlichten nicht Paulus, sondern sie verherrlichten Gott. Aber wir sehen hier, wie die örtliche Gemeinde effektiv gewissermaßen ein Hafen ist für diese Evangelisten, für diese Missionare, wo sie hinkommen und dann wieder das auch teilen können, was sie erlebt haben. Es gibt ein Buch herausgekommen von einem Psychologen, Hafen in a Heartless World. Hafen in einer herzlosen Welt. Ein Psychologe, der dafür plädiert hat, wie wichtig es ist, dass die Familie besteht und dass es einen Zusammenhalt gibt in der Familie. Dass die Familie gewissermaßen wie ein Hafen ist in einer herzlosen Welt. Das ist ein ganz guter Titel. Und das ist doch wirklich genau auch die Situation der örtlichen Versammlung. Die muss ein Hafen sein, wo man wirklich nach Hause zurückkehren kann. Wo man teilen kann, wo man Gemeinschaft pflegen kann und das eben in einer herzlosen Welt. Das haben diese beiden, Barnabas und Paulus, erlebt. Jetzt Reinhold, deine Frage noch, Verse 8 bis 18.
Ja, da ging es darum, von diesem Mann in Lystra, der einmal so kraftlos war, lahm an den Füßen, das war von Mutterleibe an.
Ja.
Wie der Apostel seinen Glauben sah, stellte dich gerade hin auf deine Füße, er sprang auf und wandelte weg, ein Wunder von Seiten des Herrn, den er hier gewirkt hat. Sodass wirklich diese Menschen, diese große Volksmenge, die das gesehen hat, wirklich Gott verherrlicht. Ja, sie sagen sogar selbst, die Menschen sind den Göttern gleich geworden. Da muss man sagen, sie müssen jetzt eigentlich auf so starken Füßen stehen, dass sie jetzt nicht mehr von den ungläubigen Juden da jetzt abgezogen werden können, von dem, was sie hier gesehen und erlebt hatten. Aber genau das Gegenteil sehen wir, dass sie abgefallen sind, dass sie sich überreden ließen und schlussendlich auf diesen Paulus steinigten.
Mhm.
Wie ist so etwas möglich? Das war eigentlich diese Frage.
Ja. Also die Logik ist ja ganz massiv verdreht hier bei diesen Menschen. Entweder sehen sie aufgrund des Wunders diese beiden Menschen als Götter an, oder dann als todeswürdige Verführer. Aber die dritte Möglichkeit, dass das eben einfach Gesandte sind von dem wahren Gott, das wollten sie nicht sehen. Also sie blieben so in ihrem heidnischen Denken drin befangen und ließen sich auch nicht durch dieses Wunder überführen. Ja?
Aber das ist ja eigentlich ein Phänomen, das wir nicht nur bei diesen heidnischen Völkern gesehen haben, sondern beim Volk Israel ja in ganz krassem Maß. Ne? Sie sind aus Ägypten ausgezogen,
ja,
kamen
ja,
es
ja,
der Mose
ja,
weg, bauen ja. Sie sich ein goldenes Kalb.
Ja, ja. Und das zeigt eben, das Problem, das bleibt ja bis heute, das ist das Problem des Menschen, des menschlichen Herzens. Und es zeigt, dass Buße, Umkehr, Bekehrung ist nicht eine Sache der Fakten, die deutlich sind, hier ein Wunder oder die Fakten des Wortes Gottes, sondern es ist die Frage des Willens. Will ich mich beugen vor dem Allmächtigen oder nicht? Und da sehen wir das Problem. Die Offenbarung Gottes war so klar, so deutlich, so überwältigend. Aber wenn sie nicht wollen, dann nützen alle Fakten nichts. Noch etwas?
Ja, eine Frage, ja, Erich? Zum Reich Gottes, was ja für ein Verständnis dahinter steht, in Vers 22. Viele Trübsale in das Reich Gottes hineingehen müssen.
Ja, gut, dass du das erwähnst.
Ist das tausendjährige Reich gemeint zum Beispiel? Oder? Ich meine, im Prinzip stehen ja wir alle schon, befinden wir uns alle schon im Reich, oder?
Und jawohl.
Hier ist es als zukünftig gesehen. Wie ist das so?
Vielleicht noch allgemein, wenn in der Elbefelder steht Reich, das meint immer Königreich. Also das griechische Basileia, da steckt das Wort König drin. Basileus ist der König, Basileia das Königreich. Also wir können immer lesen, wenn in der Elbefelder steht Reich Gottes, Königreich Gottes. Es geht um das Reich des Königs. Und wenn wir, das ist ein ganz großes und schwieriges Thema, das Reich Gottes, aber wenn wir das ganz einfach und kurz besehen möchten. Herr Jesus kam als König in diese Welt und sagte in den Pharisäern in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Denn er, der König, war ja da. Und dann haben wir im Alten Testament ja die Beschreibung vom Reich Gottes, zum Beispiel Daniel 7, das ist das Weltreich, das der Sohn des Menschen in Frieden aufrichten wird. Und das ist ja nicht gekommen, als der Herr Jesus da in diese Welt kam. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 13, dass weil das Volk ihn abgelehnt hatte, ist das Reich Gottes gleich geworden. Und dann kommen verschiedene Gleichnisse. Das Reich Gottes ist gleich geworden. Das heißt, es hat eine Form angenommen, wie sie im Alten Testament nicht vorausgesagt war. Es ist gleich geworden, zum Beispiel 10 Jungfrauen. Und wo ist der König? Der Bräutigam? Er ist zunächst nicht da. Er kommt dann erst. Die gehen ihm entgegen. Wir haben also ein Reich Gottes, wo der König nicht auf der Erde wohnt, abwesend ist. Aber dieser König des Reiches, er wird einmal kommen. Auch Matthäus 25, zuerst eben die zehn Jungfrauen, das nächste Gleichnis, dieser Mann, der Talente verteilt seinen Knechten und dann geht er in ein anderes Land. Handelt, bis ich komme. Und dann kommt er zurück und rechnet ab. So ist also diese Periode, wo der König nicht mehr da ist, wo er aber seine Knechte hat in dieser Welt, die für ihn arbeiten, das ist auch das Reich Gottes. Aber das war im Alten Testament nicht bekannt und darum nennt der Herr Jesus das in Matthäus 13 die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Ein Geheimnis ist etwas, das nicht geoffenbart war im Alten Testament. Wir haben also drei Phasen. Phase A, der König ist da, mitten unter den Menschen. Phase B, der König geht weg und hat seine Knechte hier in dieser Welt. Phase C, der König kommt zurück und richtet ein Friedensweltreich auf, so wie es im Alten Testament angekündigt war. Nur Phase B war nicht bekannt im Alten Testament. A und C war bekannt. Jetzt, je nach Stelle im Neuen Testament, müssen wir schauen, welche Phase gemeint ist, ob A, B oder C. Jetzt hier ist es deutlich, es ist etwas Zukünftiges. Wir sind auf dem Weg in das Reich Gottes. Das heißt also, das tausendjährige Reich ist, das Weltreich des Messias ist noch zukünftig. Jetzt gehen wir durch Nöte hindurch, aber wir haben dieses herrliche Ziel, in das Reich Gottes einzugehen. Wobei wir sagen könnten, nicht nur das tausendjährige Reich, denn es geht nachher weiter. Petrus spricht im Blick auf die neue Welt von dem ewigen Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 2. Petrus 1. Das heißt also, auch im ewigen Zustand geht das Königreich Gottes weiter. Und das wird hier eben als zukünftige Hoffnung hingestellt. Ja, es wird nochmals komplizierter, denn das Neue Testament zeigt für unsere heutige Zeit zwei Aspekte. Einerseits das Reich Gottes, da wo alle wahren Erlösten sind. Da wo Christus wirklich in den Herzen regieren kann. Paulus sagt in Kolosser 3, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Also die Herzen der Erlösten, das sind besetzte Gebiete in der Welt. Und dann wird aber in Matthäus 13 zum Beispiel auch erklärt, dass da ein Feind Lolch, also Unkraut, gesät hat zwischen den Weizen. Das wächst jetzt miteinander auf. Das gehört alles zum Reich Gottes. Also die Namen Christenheit, wo man sich irgendwie auf Christus und Christentum und so und Kirche beruft, das gehört in diesen äußeren Bereich des Reiches Gottes auch hinein. Das ist auch Reich Gottes, aber eben in seiner vermischten äußeren Form. Und dann gibt es das Reich Gottes in seinem inneren Sinn, alle wahren Erlösten. Und da muss man auch wieder je nach Stelle unterscheiden, was jetzt, welcher Aspekt gemeint ist, der innere oder der äußere.
Das heißt, zuerst hat das Reich Gottes gehört zu B. Ja. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist.
Jetzt, jawohl. Genau. Und wenn Christus wirklich in unseren Herzen entscheidet, dann sieht es in unseren Gemeinden und Versammlungen so aus, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude da ist. Kann man Schlussfolgerung daraus ziehen? Also wenn das nicht so ist, dann herrscht der Herr Jesus nicht in unseren Herzen. Ja, wir wollen noch beten zusammen.